das Leben denkt. Offensichtlich. Und Anna-Katharina und ich wollten heute darüber reden, dass Denken auch anders gedacht werden kann, als man üblicherweise über das Denken denkt. Anna-Katharina, du wolltest den Anfang machen.
Ja, das ist jetzt toll nach dieser Musik natürlich und auch nach diesem Text. Es gibt, ich weiß es nicht genau, wer es ist, Meister Eckhart, der hat mal gesagt, wenn mich niemand fragt, dann weiß ich, was Gott ist. Aber wenn mich jemand fragt, dann kann ich nur stumm sein. Und so ging mir das auch, als ich am Freitag hier ankam. Ich dachte immer, ich wüsste, was Denken ist. Und dann verschwand das alles, das floss irgendwie so ab. Und dann habe ich mir gedacht, jetzt schaust du mal, was dir alles so begegnet an Denken. Und davon möchte ich jetzt, und den Versuch, das ein bisschen zu strukturieren, davon möchte ich jetzt eingangs ein paar Minuten erzählen, vielleicht etwas länger als sonst so die Dialogbeiträge waren, aber dann höre ich auch auf. Womit geht es los mit dem Denken? Zunächst mal auch mit dem ganz normalen Denken. Es geht eigentlich damit los, dass ich irgendwas heraushebe und irgendwas vor mein Bewusstsein stelle und eben anderes nicht heraushebe. Ich treffe eine Entscheidung, wir hatten das heute Nachmittag bei Christian Grauer und Sebastian Gronbach, ich treffe eine Entscheidung, darauf mein Bewusstsein und mein Denken zu richten und nicht darauf. Das kann zum Beispiel irgendeine Entdeckung sein, die ich mache, dass heute die Sonne ein paar Minuten früher untergegangen ist als gestern. Und eine Stunde oder zwei als vor 4 Wochen und eine ganze Menge Stunden früher als vor 6 Wochen. Das kann mir auffallen. Und da mache ich zunächst mal eine Beobachtung und schaue die an und kümmere mich um diese Beobachtung und nicht um etwas anderes. Dass ich das aber machen kann, dass ich überhaupt etwas bemerken kann, dass etwas anders ist als was anderes, das ist schon Denken. Was sollte es sonst sein? Es ist der Anfang des Denkens. Und das kann ich auch mir selbst gegenüber machen. Ich kann merken, zum Beispiel macht man irgendwann im Laufe seiner ersten Lebensjahre die Entdeckung, dass nicht alle Menschen gleich sind, dass es Männer und Frauen gibt. Das ist auch ein Gedanke. Keiner, da steht kein Schild dran, abgesehen davon, dass ich es nicht lesen könnte. Und das kann ich auch mir selber gegenüber machen. Wir hatten am Freitag in der Gruppe das Beispiel, ich bemerke, dass ich beleidigt bin. Bemerke ich, dass ich beleidigt bin, dann in dem Moment habe ich auch die Wahl, will ich eigentlich jetzt beleidigt sein? Bin ich die beleidigte Leberwurst? Erst in dem Moment, wo ich bemerke, dass ich beleidigt bin, kann ich mich davon distanzieren. Kann ich mich dem gegenüberstellen und kann sagen, okay, ich bin jetzt beleidigt oder ich bin nicht beleidigt. Also das Denken konstituiert mich als eine Einzelheit gegenüber der Welt. Und es konstituiert mir die Welt als Einzelheiten. Und damit hängt zusammen, dass ich überhaupt nicht nur ein Einzelwesen bin, sondern dass ich mich distanzieren kann von dem, was als Welt da ist. Ohne Denken wäre das nicht. Da würde die beleidigte Leberwurst mich überfallen und ich hätte überhaupt keine Alternativen. Also es macht mich zum Einzelwesen und dabei macht es, gibt es mir zumindest aber auch die Möglichkeit der Freiheit. Die Möglichkeit, mich zu distanzieren von der Welt, von mir selber, mich zurückzuziehen auf einen Kern. Das ist das Erste. Das Denken macht mich zum Einzelwesen und es macht mich auch frei. Das ist nicht nichts. Das ist das Denken, was das macht. Das Zweite ist, ich kann dann anfangen nachzudenken über das, was ich so bemerke. Warum ist das denn jetzt so, dass die Sonne heute ein paar Minuten früher untergegangen ist als gestern und vorgestern? Warum ist das denn so? Und das hat ja die Menschheit ausgiebig getan und hat verschiedene Modelle entwickelt, Und innerhalb dieser Modelle, ob das nur kopernikanisch oder ptolemäisch ist, was auch immer sich worum dreht, aber innerhalb dieses Modells verstehe ich, warum die Sonne heute früher untergeht als morgen und übermorgen noch früher untergehen wird. Ich verstehe etwas, was in der Welt passiert, oder es wird mir transparent, dadurch, dass ich darüber nachdenken kann. Es erklärt mir die Welt, zumindest Teile der Welt. Man kann das Verstehen nennen, man kann das, es gibt mir Erklärungen nennen, man kann das auch Sinn oder Bedeutung nennen oder einfach Erkenntnis. Das Denken ermöglicht mir, dass mir die Welt transparent wird, dass ich sie erkenne. Und davon bilde ich dann Rückstände. Hinterher weiß ich nur noch, dass die Sonne im Oktober früher untergeht als im September. Dann kann ich mich vielleicht nicht mehr erinnern, warum das so genau so ist. Das wird dann Wissen oder Erinnerung oder Vorstellung. Aber ich weiß, ich kann mich da wieder hinbewegen. Ich kann die Gedanken nochmal bilden. Ich kann wieder neu verstehen, warum die Sonne heute früher untergeht als gestern. Das ist was, was das Denken macht. Das Denken macht mich zum Einzelwesen und es macht mich damit frei. Und das Denken macht mir die Welt transparent, verständlich. Das ist toll. Und jetzt kann man fragen, ja, aber was ist denn dieses Denken, das sowas machen kann? Das Denken, das mich als Subjekt der Welt als Objekt gegenüberstellt, das macht das Denken. Das heißt aber, dann kann das Denken nicht selber subjektiv sein. Denn das Denken ist ja erst das, was den Unterschied zwischen Subjekt und Objekt stiftet. Also ist das Denken etwas, was jenseits sein muss von Subjekt und Objekt. Etwas, was Subjekt und Objekt umgreift, aber dieses nicht ist. Das Denken ist jenseits von Subjekt und Objekt. Es ist etwas, was seiner eigenen Natur nach non-dual ist, aber in der Lage ist, Dualität zu umfassen. Das ist das eine, was das Denken ist. Jenseits von Subjekt und Objekt. Nicht in meinem Kopf nur, sondern in meinem Kopf genauso wie in der Welt. Und das ist das Zweite, dass ich mit dem Denken die Welt verstehen kann. Dass das wirklich funktioniert. Dass ich so denken kann, dass ich zum Mond fliegen kann und da wirklich ankomme. Das muss man sich mal klar machen, dass das geht. Dass ich da in meinem Stübchen sitze, und also ich nicht, aber Generationen von Leuten sich was erdenken und dass das dann in der Welt funktioniert. Dass Autos fahren, das, oder noch schöner, das ist Fahrräder, das muss man erdenken, aber dass das geht, dass die fahren, dass das wirklich in der Welt funktioniert, dass die nicht umkippen, dass sie sich nicht auflösen und so weiter und so fort. Dass ich da drauf sitzen kann, dass sie das aushalten. Also, das Denken ist etwas, das gehört wirklich zur Welt. Das ist Teil der Welt. Oder wie Steiner das dann mal sagt, die Welt ist aus Gedanken aufgebaut. Die Welt ist aus Gedanken aufgebaut. Und wir als denkende Wesen haben die Möglichkeit, denkend die Welt in diesem Sinne zu verstehen. Non-dual, aus dem Non-dualen heraus denkend die Dualität zu erfassen und aus dem Dualen heraus denkend uns zur Non-Dualität hinzubewegen. Und das ist eigentlich schon der letzte Schritt, auf den ich kurz hinweisen wollte. Also das Denken ist jenseits von Subjekt und Objekt und es ist eine Tat, es gehört zur Welt. Es ist nicht meine Privatsache. Darum können wir uns auch verständigen. Wenn jemand anderes denkt, kann ich das verstehen, weil das nicht Privatsache ist. Das Denken ist Welttatsache, es verbindet uns, ist jenseits von Subjekt und Objekt. Und jetzt kann ich, und das sind die zwei Richtungen, die man hier beobachten kann unter uns, ich kann mich auf eine Position stellen, wo ich sage, ich versuche mich ins Non-Duale reinzustellen und von da aus denkend Non-Duales zum Ausdruck zu bringen. Dann bilde ich Unterschiede. Ich sage das eine und nicht das andere. Ich benutze diese Worte und nicht deine. Du wirst jetzt gleich vielleicht dasselbe ganz anders sagen als ich. Aber beide greifen wir in eine Quelle und bringen etwas zum Ausdruck, denkend. Und das andere ist, dass genauso wie ich ein denkendes Wesen bin, was am Non-Dualen teilhat, eben die ganze Welt in diesem Sinne am Non-Dualen teilhat. Nicht nur die technischen Instrumente, nicht nur die Musikinstrumente, sondern auch die Natur, jede Pflanze. Kann ich so denken, dass ich das Relative, das Einzelne in der Welt denkend in Beziehung bringen kann zum Non-Dualen? Kann ich das, was im Leben gedacht, was das Leben denkt, so denken, dass ich das Leben mitdenke? Und das ist jetzt, was wir genauer anschauen wollen.
Ich höre das auch zum ersten Mal. Und ich würde auch gern genau dort anschließen, wo du abgeschlossen hast, nämlich das Leben mitdenken. Und das, was du so schön in den Raum gestellt hast, nämlich zu sehen, wie das Denken, ich sage es mal in deinen Worten, Welt erschafft. Wie es Subjekt-Objekt erschafft, indem ein Subjekt ein Objekt denkt, wahrnimmt. Weil es ist ja keine Leistung des Auges. Das Auge leistet diese Subjekt-Objekt-Wahrnehmung nicht. Das Auge macht, was das Auge macht, es bricht Licht. Das Denken macht das Sehen raus. Und zu sehen, dass das eine Leistung ist, die Welt erschafft. Und weil du angesprochen hast, die Non-Dualität zu denken, ich glaube, dass man, und da bin ich gespannt, wie du das mitdenken möchtest, dass man das Denken weiterdenken kann. Nämlich, dass diese Subjekt-Objekt-Wahrnehmung eine Denkform ist, die in der Menschheitsgeschichte sich erst langsam entwickelt hat und die eine hohe kulturelle Leistung ist, die eine Leistung ist, die vielleicht erst in den letzten 100 Jahren, 200 Jahren wirklich zu ihrer vollen Blüte gekommen ist und die genau das freisetzt, was du, glaube ich, auch angesprochen hast, nämlich Freiheit. Ohne diese Setzung gibt es nicht diese Freiheit, mich auf Welt beziehen zu können. Weil wenn es das nicht gäbe, gäbe es niemanden, der sich beziehen kann und in dem Sinn auch keine Verantwortung nehmen kann. Und gleichzeitig ist diese Trennung eine willkürliche Trennung. Eine Trennung, die, das hast du, glaube ich, auch formuliert, und es ist heute, ich weiß gar nicht, wer es gesagt hat, es haben so viele Menschen, so viele Aspekte hier mit eingebracht, dass das Subjekt nicht denkt, sondern dass das Denken das Subjekt schafft. Und ich glaube, das ist ein Satz, der es wert ist, noch einmal gesagt und gedacht zu werden. Es ist nicht das Subjekt, das denkt, sondern es ist das Denken, das das Subjekt macht. Oder um es mit Heidegger zu sagen, bevor ich diese Trennung denke, Subjekt, Objekt, die seit Descartes so die Grundlage unserer Weltwahrnehmung ist. Bevor das der Fall ist, sind wir schon in der Welt. Wir sind schon da, bevor wir diese Trennung setzen. Um diese Trennung überhaupt setzen zu können, damit diese Trennung gedacht werden muss, muss sie gedacht werden können. Das heißt, irgendetwas, was bewusstseinsfähig ist, was immer das ist, aber es ist nicht das getrennte Subjekt, muss diese Trennung denken können. Und dieses Subjekt-Objekt-Denken ist etwas, was unheimlich wichtig und unheimlich erfolgreich ist. Es hat unter anderem uns auf den Mond gebracht, um es einfach mal so trivial zu sagen. Es hat noch viel mehr geleistet, als uns auf den Mond gebracht. Aber es hat uns auch eine Trennung gebracht, die nicht absolut wahr ist. Und ich weiß nicht, wer von euch gestern diesen Film gesehen hat, Being in the World, wo es genau darum geht, in der Welt zu sein. Und natürlich ist es auch ein heiliger Begriff. Da gibt es eine schöne Episode, und das ist eine klassische Episode, die sehr viel von diesem Subjekt-Objekt-Denken oder in dem Fall mehr das Objektdenken an sich, auf den Punkt bringt. Und auch sein klassisches Beispiel ist, wie Heidegger versucht, es auf den Punkt zu bringen. Da sieht man diesen Schreiner, diesen japanischen Schreinermeister, der in diesem Film ist, hämmern. Und das ist ein wahnsinnig schöner Mann, dieser Mann. Also nicht nur physisch, sondern seelisch schöner Mann. Mit seiner Beziehung zum Bau von japanischen Schreinern und diesem absolut eins werden mit dem, was er tut. Und man sieht ihn schreinern mit Hobel, mit Hammern. Und es wird die Frage gestellt, ja, was ist denn ein Hammer? Was ist eigentlich ein Hammer? Und natürlich, wenn die Frage gestellt ist, was ist ein Hammer, kommt jeder von uns, so nehme ich mal an, auf ähnliche Definitionsversuche. Das ist ein Stück Holz mit einem Stück Metall oder ähnliches. Und die Antwort, die dieser Film mit Heidegger versucht zu machen, und das kommt natürlich besonders gut raus, weil das Ganze gezeigt wird, während dieser Schreiner diesen japanischen Shinto-Schrein macht, sagt, nee, das ist kein Hammer. Und ich verstehe einen Hammer nicht wirklich, wenn ich ihn in einen Holzstiel mit einem Metallquerteil definiere, sondern ich verstehe einen Hammer dann richtig, wenn ich hämmere. Wenn ich hämmere. Und dieses Hämmern hat immer ein Umzu. Ich hämmere, um diese zwei Balken miteinander zu verbinden. Ich möchte diese zwei Balken miteinander verbinden, um diesen Dachboden zu fixieren. Ich möchte diesen Dachboden fixieren, um diesen Schrein zu machen. Ich möchte diesen Schrein zu machen, um letztendlich, weil wir Welt schaffen. Weil wir Welt schaffen. Und wir sind immer in diesem Umzu, in dieser Welt ausgesetzt. Und das ist ein in der Welt sein, das letztendlich ein absolut nicht getrennt sein von in dieser Welt sein ist. Ein Schreinermeister, so wie jeder andere Meister, geht in seiner Tätigkeit auf. Und der Filmkommentar hat es auch so schön gesagt, ein Handwerker, der wirklich hämmert, das Letzte, wofür er sich interessiert, ist, was ein Hammer ist. Er möchte einen Nagel einschlagen. Und er möchte diesen Schrein bauen. Das Letzte, was ihn interessiert, ist, was dieser Hammer ist. Und das heißt nicht, dass es nicht wert ist, darüber nachzudenken, was ein Hammer ist, sondern, und das ist der ganze Punkt, und einer dieser Philosophen, die da vorkommen, sagt, dass natürlich auch sehr provokant. Wir haben es seit Plato vollkommen falsch. Seit Plato glauben wir, diese Dinge sind da draußen. Und seit Descartes haben wir es nochmal falsch. Da glauben wir, wir sind diese getrennten, diese, die diese Dinge da draußen haben. Aber letztendlich sind wir nur wirklich in der Welt, wenn wir diese Getrenntheit hinter uns lassen. Und was das Schöne ist und was, glaube ich, spannend ist, man kann das auch denken.
Genau, würde ich auch sagen. Also ich kann dem gut folgen und ich möchte das etwas erweitern noch. Was ein Hammer ist, weiß ich erst, wenn ich hämmere. Was Natur ist, weiß ich erst, wenn ich nature. Was ein Wirtschaftssystem ist, weiß ich erst, wenn ich Systeme. Also ich glaube, das gilt für alles. Und da war auch diese kleine Szene gestern auch mit dem Schreiner. Das fand ich sehr interessant, weil dann sagte der, dass es unterschiedliche Hölzer gibt und dass die andere Leute würden schlechteres Holz für den gleichen Preis verkaufen, weil niemand merkt, welches Holz gut oder schlecht ist. Aber er weiß ganz genau. Und dann sagt er, wenn man das 20 Jahre lang macht, dann weiß man, welches Holz gut ist. Und ich bin mir sicher, wenn man ihn fragen würde, woran erkennst du das denn? Dann kann der das ganz genau beschreiben. Aber das ist ein Denken, was nicht von außen schaut. Und ich glaube, um das geht es. Womit ich nicht von außen drauf schaue und messe und wäge und zähle, um das jetzt so ganz klassisch, also wie ist die Konsistenz, wie feucht ist das, dann gehe ich da mit einer Pipette rein und messe die Feuchtigkeit und wie bruchfähig ist das, wann und lauter solche Sachen, sondern wo er aus dem Umgang damit ein implizites Wissen hat und so auch beim Hämmern, wo er ganz genau, ja, ich würde eben sagen, mitdenken kann, ein Bewusstsein hat, was dem Vorgang wirklich folgt. Und das kann auch zunehmen, das kann sich auch als Wissen absetzen. Aber das Entscheidende, glaube ich, ist dieses Bewusstsein zu entwickeln, mit dem ich nicht die Subjekt-Objekt-Spaltung perpetuiere, sondern indem ich Bewusstseinsvollzüge mache, indem ich heute, das wurde auch schon, also den Intellekt erwärme, könnte man einfach sagen, indem ich den so weich mache, mein Denken, dass ich nicht abzähle, wie viele Blätter die Pflanze hat, das ist auch gut zu wissen, aber dass ich mit dem Wachsen mitwachsen kann, mit meinem Bewusstsein. Dass ich mit dem, und ich meine, das machen wir in den E-Cafés, die E-Cafés sind wirklich institutionalisierte Übungen für lebendiges Denken. Gelingt mir das, mein Bewusstsein so einzusetzen, dass ich dem Prozess wirklich folgen kann und nicht dauernd von außen. Und das ist jetzt gut und das stimmt aber nicht und das passt nicht und das finde ich toll und das habe ich auch schon gedacht, sondern gelingt mir das, da so reinzugehen, dass ich dem Prozess folgend mitgehe. Und da habe ich den Eindruck, das ist eine andere Form von Denken, die man nicht so, die heute ganz gut geht, aber die man manchmal auch ein bisschen üben muss, die ein anderes Weltverhältnis konstituiert, wo es nicht darum geht, Resultate abzusetzen, sondern wo es darum geht, frei und transparent zu bleiben und zugleich frei und transparent mit dem Bewusstsein den Vorgängen zu folgen.
Absolut. Und ein Schlüsselbegriff meines Erachtens ist das, was Heidegger Sorge nennt. Aber eigentlich ist der englische Begriff, den sie im Film genannt haben, der schönere Begriff. Care. Fürsorge. Heidegger nennt es Sorge, aber er meint nicht die besorgte Sorge, sondern er meint Care. Und es gibt, wieder für die, die den Film nicht gesehen haben, eine ganze Episode über künstliche Intelligenz und warum, es ist eine köstliche Episode über die Versuche mit künstlicher Intelligenz so etwas wie Bewusstsein herzustellen. Und der Schlüsselsatz ist, a computer gives a shit. Und deswegen fehlt ihm etwas, was ihn radikal von Bewusstsein, von menschlichem Bewusstsein wesentlich unterscheidet und unterscheiden muss. Er hat keine Care, keine Fürsorge. Und diese Fürsorge ist genau das, was du beschreibst, auch von den E-Cafés. Was ist diese Fürsorge? Es ist die Wahrnehmung von Möglichkeit. Die Wahrnehmung von Möglichkeit und mein Verhältnis dazu, dass ich dem gegenüber nicht neutral bin. Dass etwas, was als Möglichkeit, und das ist ja immer eine Möglichkeit, das, was in diesem Dialog gerade passiert, kommt letztendlich zu einer Möglichkeit in all diesen Multidimensionalitäten, in der wir sind, aber es ist eine Möglichkeit, die entweder eine große Möglichkeit oder eine kleine ist, aber es ist ein Prozess, der sich hier entfaltet. Und entweder ich habe Fürsorge, Care, dass das möglich ist, was wirklich wird, was möglich ist, oder nicht. Und dazu braucht es zwei Pole. Es braucht einerseits dieses Individuum, das sich frei für etwas entscheiden kann. Und es braucht dieses Wahrnehmen, Heidegger gesprochen von Zukunft. Man kann es auch Prozessbewusstsein nennen, wo letztendlich keine Trennung herrscht. Und man kann es auch, wie es schon mehrere angesprochen haben, einfach die Wahrnehmung nennen der Lebendigkeit von Leben. Leben ist lebendig und entfaltet sich. Und auf der Ebene von Bewusstsein und Menschlichkeit hängt es von uns, von mir ab, wie sich Leben auf der Ebene von Bewusstsein und Kultur entfaltet oder nicht entfaltet. Meine Individualität, deine Individualität, unsere Individualität, all das ist Teil dieses Werdensprozesses. Aber der entscheidende Punkt ist der Prozess selber.
Genau, und ich schere mich um den Prozess, so war das in der deutschen Übersetzung, der Computer schert sich eben um nichts. Und wir scheren uns, wir sind zumindest in der Lage, uns zu scheren, um das, was da passiert. Und da bin ich eben involviert. Beim rein abstrakten Denken, da kann ich mich raushalten. Aber wenn ich anfange, auch nur prozessual zu denken und dann noch tiefer, ist die Frage, finde ich die Stelle in mir, wo die durchscheinende Non-Dualität mich durchleuchtet? Und finde ich die Stelle in mir, von der aus ich das Durchleuchten, das Erleuchten kann? Das ist ein Wechselverhältnis und dabei bleibe ich nicht dieselbe. Denn wenn ich mich mein Leben lang mit dem Wachstum von Pflanzen beschäftige, dann, und ich mache das dauernd mit in der Weise, dann werde ich auf eine bestimmte Weise mich verändern. Und wenn ich mich immer mit Steiner beschäftige, werde ich mich auf eine andere Weise verändern. Und dafür übernehme ich Verantwortung, indem ich innerlich mich sozusagen so öffne, dass das wirklich in mich reinscheinen kann. Und das ist natürlich auch dann das Risiko. Will man das? Ne? Also will man sich dem wirklich aussetzen, dass das dann einfach plötzlich einen verändert? Da kann man nicht so bleiben, wie man ist. Das gehört alles dazu. Aber das ist natürlich auch das Großartige, weil wenn wir das nicht verändern, wenn wir immer weiter abstrakt denken, dann wird die Welt auch immer weiter Einzelheit und noch einzelner und noch einzelner. Und wenn wir das anders anfangen zu denken, dann wird auch die Welt anders. Dann wird es lebendig. Dann wird sich da was entwickeln. Das gehört zusammen.
Weil du das abstrakte Denken mit reingebracht hast. Ich glaube, das ist die Definition von abstraktem Denken, dass es sich mit nichts verbindet. Dass es sich nicht sorgt. In dem Augenblick, in dem Care, das englische Wort ist einfach schöner als das Wort Sorge, da ist, ist mein Denken ein anderes. Denken, und das macht, würde ich sagen, Denken lebendig, oder um es konkreter zu sagen, das macht Denken Teil des Lebens. dass es sich sorgt, dass es Care hat. In dem Augenblick ist Denken Denken, weil um überhaupt verstehen zu können, was Möglichkeit ist, brauche ich Denken. Das, was du beschrieben hast. All die Prozesse, die überhaupt menschliches Denken erst möglich gemacht haben, diesen Prozess. Aber dieses Denken ist ein Denken, das Teil des Werdens ist und sich nicht davon abstrahiert. Und ich glaube, jeder von uns kennt den Unterschied, wenn Denken auf einmal so komisch unbezogen wird und irgendetwas nicht sich verbindet, weil es nicht verbunden ist. Und jeder kennt, wenn ich etwas sogar vielleicht nicht verstehe, aber offensichtlich ist, dass hier um ein Verständnis für etwas gerungen wird, weil mich die Welt angeht. Weil dieser Prozess, der das Leben, der Prozess, der das Universum ist, mich angeht. Um es vielleicht noch pointierter zu sagen, mich meint. Mich meint in dem Sinn, dass ich diejenige bin, die aufgerufen ist, auf das, was ich erfahre und erfasse, auch geistig denkend erfasse, mit all dem, was mir zur Verfügung steht, mit all meinen ethischen und verstandesmäßigen Fähigkeiten zu reagieren. Dann reagiert Denken auf Leben, dann ist Denken Teil des Lebens oder, um den etwas koketten Titel, aber letztendlich nicht koketten Titel, unseres Beitrags hier mit reinzubringen, das Leben denkt. Weil, um das einfach auch mit ins Gespräch zu bringen, dass überhaupt so etwas wie Denkfähigkeit in diesem Universum entstanden ist, sprich, dass wir hier stehen und miteinander denken, ist Teil des Lebensprozesses, zumindest dieses Planeten.
Und man merkt da, wo das gelingt, wo wir das anfangen, das merken wir auch in den E-Cafés, da merkt man, dass diesem Denken was entgegenkommt, dass da eben wirklich was ist, was uns meint und was wir meinen, dass da was, da schwingt was ein, da schwingt eine Wirklichkeit ein. Und dadurch hängt es auch zusammen. Die Prozesse, die ich wirklich denkend, also es gibt von Steiner eine Anregung, dass doch Lehrer die Schüler in dieser Weise lebendig denkend oder meditierend begleiten mögen. Und wenn man sowas macht, dann merkt man, dass da was anders wird. Das ist nicht mehr, das hört nicht hier auf. Und wenn ich, womit auch immer, wir, die Welt und unser Bewusstsein, wir entwickeln uns gemeinsam. Wir verwandeln uns wirklich gemeinsam. Wir denken, aber was wir lebendig denken und dann vielleicht auch durchseelt denken, das entwickelt sich mit. Und das ist irgendwie das Begeisternde. Also es ist alles begeisternd, aber dass wir da so zusammenkommen können und wirklich Evolution in diesem Sinne, nicht machen im Sinne von Macht über, aber zulassen, weil wir lebendig denken. Das ist doch toll.
Nicht, ich weiß nicht mal Macht über, auf jeden Fall Macht.
Ja, Macht, aber nicht Macht über.
Macht im Sinne von machen können. Ja. Was immer machen können bedeutet, aber zu sehen, dieses machen können, die Macht haben, Welt zu schaffen. Im positivsten Sinn dieses Wortes, die Macht zu haben, Welt zu schaffen, ist Teil und Natur dieses Impulses. Ist Ausdruck der Lebendigkeit dieses Impulses auf der Ebene vom Bewusstsein, um es auch mit reinzubringen, und Wille, der Ausdruck der Lebendigkeit vom Bewusstsein ist.